Es herrscht Aufruhr. Wir haben ein kleines Osterspezial für euch vorbereitet, denn neben der wöchentlichen Folge Aufruhr, die heute auch auf unseren Aufruhrkanälen erschienen ist, gibt es ein Bonusinterview mit den Machern des Blickfang Ultra Magazins für alle. Also wer Aufruhr noch nicht kennt, Aufruhr ist unser Zweitformat. Aufruhr läuft jeden Freitag. Wir blicken bei Aufruhr auf den anstehenden Spieltag und picken uns da meistens drei Spiele raus, wo wir ein bisschen näher drauf eingehen. Gibt es dort Rivalitäten? Gibt es dort irgendeine Geschichte? Wir befassen uns mit der Situation auf Rasen und Rängen. Das ist die lange Version. Aufruhr ist die Kurzform. Manche fragen sich das immer noch. Und ja, wenn ihr Bock habt, uns da zu unterstützen, wir haben da diverse Möglichkeiten. Es gibt einmal den Spotify-Aufruhr-Kanal. Wir bieten es auch auf der Crowdfunding-Plattform Steady an und in unserer eigenen App. Ist alles hinter einer Paywall, hat ein bisschen den Grund, dass wir uns eine finanzielle Stütze bauen müssen, um unser ganzes Dwitzhoch-Projekt realisieren zu können und vor allem unabhängig zu bleiben, weil wir haben keinen Bock, uns vor irgendeinen Karren zu spannen und möchten gerne weiterhin machen, was wir wollen. Das macht uns nämlich Spaß. Also, zurück zum Interview. Am Mittwoch ist die neue Ausgabe der Blickfang Ultra erschienen und wir blicken da mit zwei Redakteuren hinter die Kulissen der neuen Redaktion. Da gab es einen Wandel vor einiger Zeit. Mittlerweile hat man sich da gut zusammengefunden und das scheint richtig zu laufen, denn ich habe schon einen Blick in die neue Ausgabe erhaschen können und kann die nur uneingeschränkt weiterempfehlen. Wir sprechen über den Wandel des Printprodukts generell und vor allem auch über die Themen der neuen Ausgabe. Also war ein sehr lockeres Interview, war ein cooles Interview, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die neue Ausgabe gibt es im Blickfang Ultrashop. Ich hoffe, da gibt es auch noch unser, ich sag mal, neues Gesellschaftsspiel, Stadtlandwitz. Ihr habt wahrscheinlich schon im Dwitzhoch-Podcast davon gehört. Wenn ihr Bock habt, schlagt dort gerne zu. Sollte es ausverkauft sein, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, aber sollte es so sein, dann würden wir auch nochmal welche nachbestellen. Das wird dann wahrscheinlich ein, zwei, drei Wochen dauern. Aber wir haben das Ganze natürlich auf dem Schirm. So, ich würde sagen, wir gehen rein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Interview. Bevor wir über die neue BFU-Ausgabe sprechen, stellt euch zunächst kurz vor und berichtet gerne von euren ersten Berührungspunkten mit dem Heft.
Ich bin Philipp, bin gebürtiger Dresdner und wohne auch dort. Bin jetzt 36 Jahre alt und schon ja seit knapp 30 Jahren jetzt Anhänger der SG Dynamo Dresden. Hab da quasi einen ganz klassischen Weg bestritten. Am Anfang mit meinem Großvater ins Stadion gegangen. Wie das halt so ist, dann, wenn man ein bisschen älter wird, geht man dann natürlich irgendwann Richtung Kurve, also in Dresden dann Richtung K-Block. Und da habe ich mich dann halt wohlgefühlt, fand das immer sehr faszinierend. Und die Berührungspunkte mit dem BFU, ja, das ist bei uns in Dresden relativ einfach, damit in Kontakt zu kommen, weil die Macher von dem Vorläuferwerk, das hieß Blickfang Ost, kamen aus Zwickau und aus Dresden. Und ja, somit hat man das, also man kam gar nicht wirklich dran vorbei, irgendwie mit dem Heft BFO oder dann, was später dann das BFU wurde, da irgendwie in Verbindung zu kommen. Das lag halt immer am Stand von Ultras Dynamo aus. Und es wurde eben auch schon immer so ein bisschen nahegelegt, das Heft zu kaufen. Und auch daher, dass halt die Leute, die es gemacht haben, zum Teil aus Dresden gekommen sind, war das natürlich auch immer so ein Ding, dass man halt sehen wollte, okay, was machen die da, was schreiben die da. Und ja, das erste BFU, an das ich mich da ein bisschen erinnern kann, kann ich jetzt die Nummer gar nicht sagen, aber ich weiß noch, dass auf dem Koffer der Cabo von Nizza. Und er hatte so ein T-Shirt an, wo Ultras Nice quasi drauf, also wenn man es Englisch ausspricht, ja. Nice. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr interessant und musste da auf jeden Fall zu lang, wo ich das habe ausliegen sehen.
Und das Blickfang Ost, für die Leute, die es nicht wissen, das war ja so eine Geschichte, dass ihr die Ostfanszenen sich da mehr oder weniger vorgestellt haben, beziehungsweise so ein Jahresrückblick der Ostfanszenen, wo immer drin stand, wie viele Gruppenmitglieder die haben, was die für Sachen verkaufen. Ganz groß waren immer Nickies oder so, ne? Ich habe erst durch das Heft erfahren, was das ist überhaupt. Und ich fand immer diese gehört, gesagt, gesehen Rubrik geil, so Hansa hat eine Gartenlaube überfallen oder irgendwie solche Geschichten, das fand ich immer top.
Ja, das auch Spielberichte, die gerne mal mit nach dem Spiel anfingen. Also wo gar nicht mehr über das Spiel selbst berichtet worden ist. Ja, legendär auf jeden Fall. Soll ich mal weitermachen? Dann Genau, ich bin der Jonas oder auch Jason, bin 32 Jahre alt, auch geboren und aufgewachsen in Dresden. Da kommen mal wirklich nur schwerlich, wenn man dann irgendwann ein fußballbegeisterter Junge oder ein fußballbegeistertes Kind ist, kommt man da irgendwann schwer um Dynamo Dresden rum. In meiner Kindheit war es allerdings so, dass Dynamo, ähnlich ja auch wie beim Philipp, Dynamo einfach gar nicht so populär war, Fußball generell nicht diesen krassen Stellenwert in der Gesellschaft, aber vor allem auch nicht in Dresden hatte so. Und mein Vater hat mich dann auch aufgrund des großen Namens aus Oberliga-Zeiten, also er ist auch ein sehr DDR-sozialisierter Fußballfan, so, obwohl er nicht aus Dresden ist, hat er mich mit zu Dynamo genommen, weiß ich noch, gegen VfB Zittau damals, also wirklich arschlange her, 2002, glaube ich. Genau, und dann war man irgendwann alt genug, dass man dann auch ohne Eltern zum Fußball gegangen ist oder ohne meinen Vater zum Fußball gegangen ist. Und da stand ich erst im alten Stadion der Badkurve und bin dann noch kurz vorm Abriss in der letzten Saison in den K-Block gewechselt sozusagen. Und stehe da bis heute. So pubertär bedingt hat mich das dann mal so ein, zwei Jahre nicht so krass interessiert. Und dann habe ich aber meine erste Auswärtsfahrt gemacht. Und war dann auch im Grunde genommen völlig fasziniert und gebannt davon, von diesem ganzen Ultra-Fanszene-Ding. Also es war einfach so, dass zumindest für mich als Jugendlicher waren in diesem Zug, wo ich das erste Mal auswärts gefahren bin, halt all die Leute, vor denen dich deine Eltern und deine Lehrer eigentlich immer gewarnt haben. Also wirklich auch ganz viele geisteskranke Assis und irgendwie fiese Schlägertypen und halt, also so die Leute, die man dann irgendwie als Jugendlicher auch interessant findet. So nahm das dann so ein bisschen seinen Lauf. Und in der Zeit war es dann auch so, dass ich schon da gemerkt habe, dass Blickfang Ultra so ein bisschen eine Art, ich will nicht sagen Bibel, aber es ist schon irgendwie ein sehr wichtiges Szeneorgan gewesen. Und es gab damals auch einfach noch nicht so viele, es gab noch nicht so Haufen Webseiten und so weiter. Es gab dieses legendäre Ultras WS Forum, was allerdings sehr verpönt war. So, so eine Werte hat man dann unter anderem auch übers Blickfang Ultra mitbekommen. Und
aber da gab es Fotos von Mobs, Mob-Fotos.
Natürlich. Es war auch immer der Schwibschwager dritten Grades vom Cousin, hat gehört, dass 1860 München hinter dem Überfall stehen soll oder so eine Sachen. Also das waren immer sehr interessante Threads, aber es war damals schon so ein bisschen Ultra No Internet und so eine theoretischen Texte, die auch einfach dann im BFU abgedruckt waren, die haben mich dann schon auch sehr geprägt. Also das war oder ganz große Diskussion ja damals, dieses Ultras No Fans Ding, was auch über mehrere Hefte irgendwie geht, mit Meinung, mit Gegenmeinung, dann wieder irgendwie, also so solche Diskussionen einfach. Und da hat man dann schon relativ früh irgendwie mitbekommen, dass schon eine wichtige Szenepublikation ist und man sich da doch schon dran halten sollte, was da drin steht.
Haben so Blickfang Ultra Artikel oder vielleicht auch Blickfang Ost Artikel in irgendeiner Form auch eure eigene Fankarriere geprägt? Also ich erinnere mich da gerne immer an so einen Artikel, ich weiß noch irgendwo, ich saß im Bus oder im Zug und dann habe ich mir den Artikel vom Tetovo Derby durchgelesen und ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, in welchem Land das ist, und das hat so mein Interesse geweckt, das habe ich heute noch gerade dieses Unbekannte zu erforschen, in Anführungsstrichen, so unbekannte Sachen zu sehen. Ging das bei euch bei irgendeiner Thematik auch ähnlich?
Das ist ganz lustig, dass du das Tetovo-Derby ansprichst, weil genau das hat mich auch damals sehr, sehr fasziniert, einfach weil man es auch noch nie gehört hat und auf einmal dann zwei so eine riesen Mobs, dann ja noch diese ganze ethnische Geschichte da in Nordmazedonien. Ich bin Jahrgang 93, also so meine ersten frühen Kindheitserinnerungen waren dann auch tatsächlich noch so Kosovo-Bombardement, und 2001 wäre es ja noch in Mazedonien fast nochmal zu einem Bürgerkrieg gekommen, und das hatte ich alles noch so dunkel irgendwie in ganz weiten Hinterstübchen meines Hirns abgespeichert, und da wurde es dann auf einmal mit dem eigenen Interesse so richtig plastisch halt gemacht, auch in diesem Artikel. Der hat mich auch sehr begeistert damals.
Ich selber kann mich jetzt gar nicht so richtig an einen speziellen Artikel erinnern. Das Einzige, was mich immer richtig gecatcht hat, waren so Spielberichte. Und das war immer so, ah krass, guck dir das mal an, was dort los ist, und du musst dann selber mal dorthin irgendwie. Also das hat mich dann so ein bisschen so angetrieben, pack einfach mal deine 7 Sachen und guck dir das mal vor Ort an. So, also von daher würde ich sagen, dass es mich schon irgendwo so ein bisschen beeinflusst hat, so ja, über den Tellerrand zu blicken und halt sich mal auf Reisen zu begeben.
Könnt ihr euch auch noch an diesen Ägypten-Artikel erinnern? Irgend so ein größerer Ägypten-Bericht über, ich glaube, Al-Ahli gegen Wydad?
Boah, nee.
Schade, der war von mir. Naja. Zwischen Lesen und Mitwirken liegt ein... Ja, nice, ich dachte, try. Guck mal, wenn jetzt gekommen wäre, boah, ja, der wäre richtig gut, dann hätte ich es immer aufdecken können, aber... Hier war nur großes Rätselrad, Fragezeichen. Nun ja, zwischen Lesen und Mitwirken liegt ein großer Weg. Was hat euch angetrieben, mitzuwirken und wie kam es letztlich dazu?
Also bei mir war es ganz konkret, dass da Mirko Otto, wir kennen und schätzen ihn alle, hatte angekündigt, dass er das Heft nicht mehr weitermachen kann, will er mit dem eigentlich alles erreicht hat, auch die alte Redaktion so ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen auseinandergefallen, aber es war doch, dass da mit Kindern etc. da die Prioritätensetzung auch einfach eine andere war. Und er hat Nachfolger gesucht und ich hatte dann kurz vor diesem Generationswechsel hatte ich tatsächlich ein, zwei Artikel da schon im BFU geschrieben, einmal über so Italien-Berichte und das andere war so ein Meinungstext. Und ich hatte auch schon bei Dynamo sozusagen meine ersten Gehversuche gemacht mit Schreiben und habe da ziemlich positive Rückmeldung bekommen, also dass ich einen ganz guten Schreibstil habe und eine ganz gute Lesbarkeit und so weiter und war da, also habe da so ein bisschen dann das Selbstvertrauen gehabt, da irgendwie mal auf den Otsch zu gehen und dann so zu fragen, wie sieht's aus, kann ich da mitmachen? Und dann dauerte das aber noch relativ lange, bis das erste Heft dann erschienen ist. Dann hatte sich da bei einigen Leuten aus der Redaktion so ein bisschen die Lebensumstände geändert und irgendwann bin ich dann da irgendwie immer mehr so reingewachsen. Dann kam irgendwann halt mehr Leute dazu und genau, also es bestand aber schon immer so ein bisschen dieser Drang bei mir tatsächlich auch. Also ich gehe auch sehr viel hoppen und meine Erlebnisse da oder meine Erfahrungen, die ich habe oder meine Sichtweisen, die ich auch auf bestimmte Dinge habe, irgendwie darzulegen und niederzuschreiben. Und so kam da eins zum anderen eigentlich.
Also ich bin dann tatsächlich ein bisschen später dazu gekommen als Jonas. Und ja, bei mir war es tatsächlich so, dass der Otsch mich da angehauen hatte. Und ich weiß noch, wir standen da in Zwickau mal vor der Kneipe von Zwickau und tranken da halt ein Bier. Und er hat mich dann halt einfach so gefragt, so ey...
Wir suchen noch einen Balkan-Nerd.
Nee, das ist nicht unbedingt, aber also das hat sich so entwickelt. Ich hatte selber mal vor, ein eigenes Heft zu schreiben. Ich war früher sehr inspiriert von einem Heft aus Burghausen. Das nannte sich Hillbilly Rack. Da gab es, glaube ich, 3 oder 4 Ausgaben davon.
Was mit einem Alf-Cover oder so?
Ja, da war mal ein Alf-Cover drauf.
Ja, genau. Okay.
Ja, und was ich da sehr interessant fand, dass der Schreiberling, Tobi Hester, der hat Fußball mit Musik- und Konzerterlebnissen kombiniert. Also der war da sehr unterwegs in der Punk- und Hardcore-Szene und hat dann halt von seinen Erlebnissen berichtet, wie er halt nach München zu irgendwelchen Konzerten fährt und hat dann auch so... Ja, also so Neuerscheinungen von Bands und sowas rezensiert. Und das fand ich irgendwie ziemlich cool, weil es auch so mein eigener Musikgeschmack ist. Und mir war irgendwie immer so im Kopf, so sowas Ähnliches will ich auch mal machen. Und hab dann immer schon auch so ein paar Texte geschrieben. Und wie es dann halt auch bei so hoppigen Leuten halt ist, irgendwie schickt man sich ja so seine Texte rum. Ich war dort und dort, ich war wieder 7. Liga Tschechien und hab dort geil 10 Bier gesoffen und so. Und da gab's dann irgendwann mal so eine Chatgruppe. Und da habe ich dann auch mal ein bisschen was reingeschrieben von meinen Touren oder Spielbesuchen, die man gemacht hat. Und da ist halt der Mirko Otto auch mit drin. Und der hatte mich dann tatsächlich einfach mal gefragt, so ey, hast du nie Lust fürs BFU was mitzumachen? Und dadurch, dass halt irgendwie die Verbindung, gerade auch weil das irgendwie so halb mit aus Dresden gekommen ist, das Heft, schon immer da war, war das für mich tatsächlich eine ziemlich große Ehre. Und da hatte ich dann... relativ schnell gesagt, jo, da habe ich Bock drauf.
Ja, ich fand es auch krass, als Mirko da seinen Text geschrieben hat, dass das nicht mehr so weitergeht wie vorher, weil wenn man irgendwie Fan von einer Sache ist, dann will man ja nicht, dass es aufhört. Das ist ja bei vielen Sachen so, da kann man sich gar nicht vorstellen, das kann doch jetzt nicht aufhören. Es war wahrscheinlich am Anfang dann schwierig, da so neue Strukturen auch zu finden, oder?
Absolut. Also ich habe ja schon beschrieben, dass ich teilweise mit dem Richard zusammen so eine Ausgabe fast komplett alleine gemacht habe, dass da auch ein bisschen die Leute, die sich da gemeldet haben, dass sie da mitmachen wollen, dann aber wieder abgesprungen sind etc. Man auch dadurch, dass es natürlich auch so ein städteübergreifendes Projekt, sage ich mal, oder so ein bundesweites Projekt so ein bisschen war, man da auch immer ein bisschen Schwierigkeiten hatte mit dem Teambuilding, sage ich mal, also sich da wirklich als Redaktion zu finden und tatsächlich füreinander auch Verantwortung zu übernehmen und einfach gewisse Aufgaben zu machen, gewisse Texte zu schreiben, gewisse Sachen umzusetzen, so. Und so richtig... Also richtig, der richtige Neubeginn war dann eigentlich erst so mit der Ausgabe 50, wo sich dann die Redaktion, so wie jetzt ist und so wie es auch in der 51 jetzt erscheint, wo die sich dann eigentlich erst zusammengefunden hat und sich da auch gewisse Strukturen und gewisse Arbeitsweisen erst etabliert hat, haben so. Und das ist, also es war am Anfang wirklich tatsächlich nicht einfach, auch weil, du hast ja gerade gesagt, du bist ein großer Fan irgendwie gewesen und wolltest nicht, dass es endet. Ich glaube, bei ganz vielen sind bei solchen Sachen auch immer, ist da auch immer eine sehr, sehr große Ehrfurcht davor. Also sein eigenes Copyshop-Heft kann man dann, also ist man eher bereit zu machen und da seine persönlichen Sachen da irgendwie darzulegen, als dann bei so einem bundesweiten Projekt, was irgendwie auch am Kiosk erhältlich ist, da irgendwie was zu schreiben und da irgendwie auch was von sich und seiner Meinung irgendwie zwangsläufig preiszugeben. Und ich glaube, das war, also am Anfang oder bei diesem Übergang war diese Ehrfurcht einfach sehr, sehr groß, weil du auch mit dem Otsch wirklich so ein Ultrapapst sozusagen irgendwie da so ein bisschen hattest und das natürlich... man denkt, ich kann niemals in diese Fußstapfen treten und ich bin es immer noch nicht. Aber dennoch bin ich jetzt mit den letzten beiden Heften ganz zufrieden gewesen.
Habt ihr den zeitlichen Aufwand sehr unterschätzt? Also wie viele Stunden stecken in so einer Ausgabe ist drin in der 51 zum Beispiel?
Also es ist schwierig, das zu bemessen in einer Stundenanzahl oder so. Also
hohe dreistellige Stundenanzahl würde ich ja, schon sagen bei allem insgesamt.
Aber man kann das jetzt nicht sagen, sind es 300 oder 500 oder so. Aber es ist ein sehr großer zeitlicher Aufwand. Ich sag mal, jeder, der schon mal selber irgendwie Texte geschrieben hat für einen Heft oder für eine Chatgruppe oder irgendwas, wenn du immer angefangen hast, dann ist es wie, wenn so ein Stein ins Rollen kommt und dann sagst du dir, ja scheiße, es ist jetzt irgendwie schon nachts um 2 und man müsste eigentlich am nächsten Tag um 6 aufstehen, aber ja, du machst jetzt nochmal die Seite fertig oder beendest das oder so. Was man dann halt auch noch sagen kann, dass diese ganze, ich sag jetzt mal, Hintergrundarbeit, die man halt irgendwie leisten muss. Wir wollen ja jetzt nicht nur ein Heft sein, wo wir von der Redaktion, wir sind jetzt so 4-5 Leute ungefähr, unsere Meinung dort irgendwie breit treten und jetzt soll jeder unsere geistigen Ergüsse in Deutschland lesen, sondern wir wollen ja irgendwo auch eine Art, vielleicht wie so eine Art Plattform sein und wo auch Leute aus ganz Deutschland sich halt irgendwie, ich sag mal, ein bisschen präsentieren können. In der Ausgabe 51 haben wir das beispielsweise mit einem Text von jemandem aus Trier, der da sehr, sehr krass intim so ein bisschen seinen Werdegang in der Fußballwelt darstellt und ja, was das quasi auch alles so bewirken kann, wie sich Lebensumstände ändern können, in was für Sachen man reingeraten kann. Und also das ist dann quasi ja kein Text von uns, sondern da kommt dann von extern. Und um sowas halt auch im Heft drinnen zu haben, musst du natürlich irgendwie, ja, ich sag mal, dir eine gewisse Art Netzwerk aufbauen, um ja quasi Kontakte zu haben und so, ey, wie sieht's denn aus? Habt ihr vielleicht Lust, irgendwie was mit beizutragen? Wollt ihr was schreiben? Das geht halt über Einzelpersonen, über Ultragruppen in Deutschland, über Institutionen. Also da muss man irgendwie auch schon mal, deswegen sage ich, man kann das gar nicht richtig bemessen, weil es halt einfach so ein, ja, fast schon wie so eine Art 24-Stunden-Job ist. Also wenn du dann halt irgendwie mal wieder mit irgendjemandem schreibst, den du vor 2 Jahren das letzte Mal gesehen hast und einfach so ein bisschen die Kontakte pflegst, weil du halt weißt, okay, das ist ein übelst interessanter Typ und irgendwie wäre es halt geil, wenn der ein paar Geschichten in einem Heft erzählt oder so. Deswegen ist das aus meiner Sichtweise halt wirklich jetzt gar nicht so krass zu bemessen. Also dem steht natürlich dann immer das halt entgegen, die unzähligen Nächte, die man halt dann am Laptop oder am PC sitzt und seine Texte runterschreibt.
Es verschwimmt ja auch sehr mit dem Privatleben, sage ich mal. Also wenn man jetzt, wie jetzt auch im aktuellen Heft bei unserer Länderpunkt-Rubrik, so ein Tschechien-Spezial macht und man beschreibt dort die Fanszenen und den Eindruck, den man von denen hat, hat Informationen etc., kann die auch so ein bisschen stimmungsmäßig einschätzen, dann muss man da schon mal gewesen sein. Und dann muss man vielleicht auch in dem Land nicht nur ein Spiel gesehen hat, sondern man muss über 10 Jahre vielleicht viele Spiele gesehen haben, so um auch eine gewisse Entwicklung beurteilen zu können. So. Das ist jetzt keine, das würde ich jetzt alles nicht unter Arbeitszeit fassen, zählt da aber natürlich schon mit rein. Also man braucht da schon die entsprechende Leidenschaft und das entsprechende Interesse, um wirklich auch so ein Fachmagazin dann am Laufen zu halten und nichts zu produzieren, was jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich mache das jetzt als 9-to-5-Job und schreibe da meinen Text runter und habe mich da aber eigentlich nur recht oberflächlich damit beschäftigt. Also genau.
Ich glaube, das ist so ein bisschen, weil Arbeiten ja immer so negativ konnektiert ist. Ja, ja. Man muss dahin, das ist nervig und dann muss man irgendwann wieder zurück und kann sich dann halt nicht vorstellen, dass so ein in der Klobasa beißen auch Arbeit sein kann in irgendeiner Form. Ja.
Wir nennen es mal, das ist Leidenschaft. Und
das würde ich eher unter Mittagspause zählen.
Ja, nee, also das ist ja...
Weil die kann man ja auch schon zum Frühstück essen, beim 10.15 Uhr.
Absolut, ja. Absolut. Wobei, da ist man ja meistens schon seit um 5 auf dem Behen und
ja,
da ist das ja...
Ja, dann zählt es wieder zum Mittag. Ja, quasi, ja. Ne? Also. Ja, okay, das war's dran. ich habe vor allem die Vorstellung der Fanszene in Brandenburg gefeiert. Wie kam es zu so einer Idee und wie läuft denn so eine Umsetzung ab? Oder wie wertet ihr für euch, dass das jetzt ein interessantes Thema ist oder nicht? Weil ich werden sicher auch Leute lesen, die denken, ja, was interessiert mich Brandenburg?
Ja, also sollte ihn interessieren. Ist eine schöne Stadt. Kann man mal hinfahren. Also tatsächlich besser als erwartet. Wir haben mit der, als wir das Heft übernommen haben, haben wir sozusagen so ein bisschen... das neu strukturiert in der Hinsicht, dass es früher wirklich stärker noch auf diese Spielberichte und auf so Tagesaktualität und was ist passiert und so ausgerichtet war. Also wenn man sich jetzt alte BFUs nimmt, sag ich mal Vorausgabe 40 vielleicht, dann hat man da noch sehr stark zum Beispiel hier Dortmund gegen Schalke irgendwie und dann hat irgendeine Seite da einen ausführlichen Derbybericht geschrieben. So, das ist... in Zeiten von Internet und von, also ich meine, die KI-Stimme sagt dir bei YouTube schon, erzählt dir von den Randalen, bevor sie überhaupt stattgefunden haben. So, das ist ja mittlerweile alles so krass schnelllebig, dass das ein Printmagazin sozusagen eigentlich gar nicht mehr liefern kann. Vor allem, wenn man dann eben noch so diesen Anspruch hat, so diese vielen kleinen, also wir müssen dann auch immer die Deadline zum Beispiel verschieben, einfach weil viele kleine Sachen noch geklärt werden müssen und so, also dieser kleine Scheiß immer noch dazukommt und je tiefer man sich da einarbeitet, desto mehr kommt dann noch, genau. Und jetzt wieder zurück zu deiner Frage. Wir haben verschiedene Rubriken eingeführt und eine davon ist die Rubrik Kleine Kurven, große Wirkung, wo es uns ein Anliegen war, kleinere Fanszenen, die jetzt vielleicht auch nicht diesen überregionalen Output haben, weil sie deutlich unterhalb der dritten Liga spielen oder auch nicht so groß sind, aber dennoch die ganze Sache mit einer großen Ernsthaftigkeit und auch mit einem großen Gestaltungswillen irgendwie betreiben. Da bot sich Brandenburg einfach an, weil die jetzt in dieser Saison das erste Mal seit, boah, ich glaube fast 20 Jahren, wieder zusammen in einer Liga spielen, das wirklich eine starke Rivalität ist in der Stadt, so die sich bis runter in Jugendfußball und auf Präsidiumsebene und so weiter zieht, die beide eine Fanszene haben. Das ist halt auch sehr selten. Und einfach jetzt, als das Derby wieder stattfand, es absehbar war, dass das ein absolutes Superspiel für die sechste Liga, also für die Verbandsliga Brandenburg sein wird. Und es waren ja am Ende auch dann fast 5000 Zuschauer da, was eine absolut krasse Summe für die Ligengröße oder für die Ligatiefe ist so. So dachten wir, es ist natürlich mal interessant, da so die Hintergründe zu erfahren, weil oftmals sieht man ja dann einfach bloß irgendwie beim Doomscrolling, oh krass, hier zwei Mobs und Pyro hier und Choreo da und so. Und die Verbindung herzustellen, also bei dieser kleine Kurve, große Wirkung Rubrik, ist auch immer relativ einfach oder insofern ist das immer ganz gut, weil die einfach auch Bock drauf haben, sich selbst zu präsentieren und irgendwie da ein paar Hintergründe über sich zu liefern. Und so war das eigentlich ziemlich klar, dass wir da, gerade auch weil es in dieser Saison das erste Mal seit 20 Jahren wieder dieses Derby gibt, dass wir da diese beiden auch ziemlich alten Fans sehen, muss man dazu sagen, einfach mal vorstellen, sich selbst vorstellen lassen und dann gewisse Sachen noch dazu schreiben, die uns da vielleicht aufgefallen sind.
Wie sehr nervt euch das, wenn Witzwoch euch da bei manchen Themen vielleicht auch zuvorkommt? Also wenn sich da irgendwas überschneidet, oder hattet ihr das schon mal?
Das kommt durchaus vor. Ja. Es ist natürlich, ihr seid immer schneller. Also ihr seid schneller und tagesaktueller. Und diese Tagesaktualität, die, was ich vorhin schon sagte, die können wir halt nicht ganz so liefern. Wir können dafür auch teilweise durch Texte, die aus fremden Federn stammen, vielleicht etwas hintergründiger. Außerdem hat natürlich auch immer das Verschriftlichte eine längere Halbwertszeit, sage ich mal, weil man ja dann doch irgendwie die Hefte haptisch irgendwie aufbewahrt, dann findet man sie nach vielen Jahren mal wieder, guckt man doch mal rein und so. Das ist jetzt bei Podcasts vielleicht nicht ganz so das Ding, das hört man eher im Moment so.
Ja, das geschriebene Wort ist meistens viel tiefgründiger auch, würde ich auch sagen. Das kann man in einem Podcast gar nicht alles abdecken. Vor allem, wenn man so im Vordergrund so, ihr macht ja, wir bringen jetzt euch die Infos und wir machen so ein bisschen Infos und Unterhaltung. Ich glaube, das ist schon nochmal so ein Unterschied, den man hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass da hier und da schon mal ein Thema war, wo ihr dann so dachtet, oh nee, jetzt haben die das auch auf dem Schirm, so unter dem Motto, dass es dann irgendwie überschneidend
ist. Ich weiß tatsächlich ein Beispiel.
Ich bin sehr gespannt.
Das war auch für die Rubrik Kleine Kurven. Das war euer Spielbesuch bei Einheit Wernigerode. Und da dachte ich mir auch so, geil, das wäre was fürs Heft und so. Ich glaube, das haben nicht so viele Leute auf dem Schirm. Ja, und dann halt am Mittwoch reingehört. Also ich muss dazu sagen, ich bin sehr großer Fan und höre euch eigentlich immer jede Woche. Und,
also wir sind Donnerstag auch da, ne, beim Rückspiel.
So profitiert man voneinander.
Nee, aber da war tatsächlich das, scheiße, jetzt haben es die Twitch-Leute drin gehabt und jetzt hat irgendwie jeder in Deutschland das schon mal gehört und du kannst jetzt nicht im Heft sagen, geil, wir haben jetzt den übelsten Geheimtipp ausgegraben. Aber also ankotzen tut es mich nicht, ganz im Gegenteil, ich freue mich ja.
Andererseits fand ich es natürlich auch geil, als Tim dann mal bei Lippstadt gegen Klarholz war und da dann gesagt haben, oh, da war ich ja überrascht, dass die irgendwie so gut und so halbwegs ernsthaftes betreiben und haben ja auch sogar schon mal einen Text im BFU verfasst, die einzigen aus dem Kreis Gütersloh.
Stimmt, die so eine ganz komische Info nur angefügt, ne?
Im Text hatten so und da dachte ich schon, nicht schlecht, da sind wir doch ein bisschen als Trüffelschwein da tätig gewesen und haben da wieder einige Golden Nuggets ausgegraben.
Oder das Beispiel Crystal Palace.
Ja,
Crystal Palace, da sind wir ja dann hingefahren, weil uns das Interview so inspiriert hat. Was heißt inspiriert? Wir fanden einfach das Interview cool, sind dann hingefahren. Was los war jetzt am Ende doch nicht so richtig, aber es war trotzdem interessant, was dann dahinter steckt und so. Und da konnten wir wiederum von der Tiefgründigkeit von BFU profitieren. Also das hat schon Spaß gemacht. Hattet ihr auch schon Themen, die so zu nerdig waren, dass ihr gesagt habt, ja, lass mal darüber was machen, aber dann so gedacht, ey komm, das kannst du den Leuten jetzt, das kannst du nicht bringen hier.
Ich weiß nicht, also manchmal hat man da ja selbst so ein bisschen eine Themenschranke schon in sich, dass man dann denkt, man interessiert sich doch jetzt etwas zu stark für so einen bestimmten Bereich und sagt dann, naja gut, okay, ob das jetzt was für die ganz große Masse wäre. Im Endeffekt aber eigentlich überraschenderweise gar nicht so krass, weil das ist ja eigentlich schon sehr nerdig, wenn man, also das trägt ja den Nerd-Faktor schon in sich, wenn man es mal genauer durchdenkt. So, es geht natürlich da immer noch weiter und ich persönlich bin auch der Meinung, jemand, der einfach nur so ins Stadion geht oder in die Kurve geht, so, aber jetzt nicht an irgendwelche Ultragruppen oder in den ganz tiefen Strukturen jetzt drinne steckt, der soll das auch auf jeden Fall lesen können, so. Aber es ist natürlich schon für 95% der Bundesbürger schon an sich schon so extremst nerdig. Von daher muss man da auf gewisse Sachen gar nicht so die riesen Rücksicht nehmen, so, sondern wichtig ist vor allem, dass man eine gewisse thematische Breite halt auch drinne hat, so. Also, was Fanpolitisches, was irgendwie Hintergründiges, eine Kurvenvorstellung etc. halt sowas.
Ich würde auch auf 99% gehen, oder? Weil 95% hieß ja, dass 4 Millionen das interessant finden würden.
Ja.
Das ist so in Brandenburg los.
Ja, stimmt.
Also ich glaube tatsächlich, so von vornherein würde ich sagen, tun wir erstmal nichts ausschließen.
Ja.
Das Einzige, was man dann halt merkt, ist, wenn dann das Feedback von einer vergangenen Ausgabe kommt und man sich dann halt sagt, so gut, okay, beispielsweise, dass die Vorstellungen der Europapokalpartien, da gab es dann schon vermehrt mal den Hinweis oder halt die Nachricht, dass es in Summe dann doch zu viel ist.
Zu viel?
Und, ja.
Das ist für mich das Geilste, was es gibt. Diese Geschichten, das finde ich, das finde ich am allerbesten.
Tatsächlich,
kurz und knapp. Und
ja, wir hatten das ja letzte Ausgabe tatsächlich mit dem Europapokal und mit dem DFB-Pokal.
Ja, DFB-Pokal ist langweilig.
Ja, okay, gut. Also ich hätte jetzt gerade so die erste Runde, finde ich ja natürlich immer, das ist mein Lieblingswochenende eigentlich im gesamten Fußballkalender, ja, aber da hatten wir uns dann auch gesagt, dass das vielleicht in der Ausführlichkeit und bei dem Aufwand, den es auch recherchemäßig dann ist, dass wir das vielleicht ein bisschen, also dass wir dann vielleicht beim nächsten Heft dann eher andere Sachen wiederbringen
können. Ja, genau.
Und bei den vielen Balkan-Insidern, jetzt auch in der aktuellen Ausgabe, ich durfte es ja schon lesen, lässt sich so eine gewisse Affinität und Expertise für diese Region herauslesen. Seid ihr häufig da in der Ecke unterwegs und was fasziniert euch an der Fankultur?
Also erstmal, wir haben uns das ein bisschen gesetzt, dass wir Balkan-Drahtstanden auch als Rubrik, also als wiederkehrende Rubrik etablieren wollen. Einfach weil auf dem Balkan ist halt immer irgendwas los. Also es gibt immer irgendwelche skurrilen oder krassen Geschichten, die man halt irgendwie bringen kann. Jetzt vielleicht.
Es ist übrigens tatsächlich so, sorry fürs Unterbrechen, dass wenn wir mal keine Themen haben, dann tippe ich einfach in die Google News, suche Grobari ein und dann passiert halt schon irgendwas.
Ne? Irgendwas ist halt immer, ne? Eine gewisse Affinität, ja klar, das lässt sich auf gar keinen Fall leugnen. Ich meine, jeder, der sich ein bisschen mit Ultras in Deutschland auseinandersetzt, wird ja, glaube ich, darauf gestoßen sein, dass es da mal eine Freundschaft, eine Fanfreundschaft zwischen Fans von Dynamo Dresden und dem FK Sarajevo gegeben hat. Und deswegen würde ich jetzt einmal mal sagen, wurde mir das schon so ein bisschen mit eingeimpft. Und da kommt dann auch so ein bisschen ja die Faszination oder das Interesse an diesem Teil unserer Erde.
Hast du irgendwelche Erinnerungen dort, an die du dich gerne zurückerinnerst, so generell bei deinen Balkanbesuchen, sei es Anreise, Spielbesuche oder sonst irgendwas?
Ja, das ist jetzt wirklich schwer, da irgendwie was so rauszunehmen, wo ich jetzt sage, das ist jetzt die beste oder die interessanteste. Was mir irgendwie immer so ein bisschen im Kopf geblieben ist, ist tatsächlich das erste Spiel, was ich mal gesehen habe von einer Fangruppe vom Balkan. Das war 2008 in Prag. Da hat Sparta Prag gegen Dinamo Zagreb gespielt. Und das hat sich irgendwie bei mir so ein bisschen eingebrannt, weil zu der Zeit hat mein Vater in Prag gearbeitet. Der hatte eine Baustelle. Der war Bauleiter gewesen und hat direkt am Menzesplatz seine Baustelle gehabt. Und da hat er irgendwie so ein Haus gebaut oder umgebaut und die Fassade war denkmalgeschützt und deswegen mussten die da irgendwelche speziellen Steine verwenden, die halt irgendwie so wie früher aussahen. Und Wenzelsplatz war damals auch der Treffpunkt von Bad Blue Boys gewesen. Und die waren schon einen Abend vorher in Prag gewesen. Und naja, ich glaube, jeder weiß, was man in Prag macht. Da gibt es billiges Bier. Und die haben sich dort ordentlich einen reingeleuchtet. Und irgendwann kam es natürlich zu Stress, was die Bullen auf den Plan gerufen hat. Und da haben die dort gegen die Bullen gekämpft. Und die Baustelle von meinem Vater war halt direkt daneben. Und der hatte diese speziellen Steine irgendwie 2 Tage vorher dort anliefern lassen. Und die standen da rum. Und mein Vater kam am nächsten Tag auf die Baustelle und die Steinpalette war leer. Und der hat halt so krass abgekotzt darüber. Wir haben dann an dem Tag telefoniert und da erzählte mir das so. Und ich so, scheiße, ich fahre selber zu dem Spiel. Jetzt kann ich dem das gar nicht sagen, dass ich ja quasi die Steinräuber mir angucken will. Und ja, das war so meine erste Verbindung oder mein erster Kontakt zu so einer Balkan-Gang. Das war wirklich sehr beeindruckend, wenn man bei Sparta im Stadion ist, da gibt es ja außen so einen Umlauf, wo man auf die Straßen rausgucken kann. Und das Spiel war damals wirklich, ist auf sehr, sehr hohes Interesse gestoßen. Also ich glaube, alleine aus Dresden waren dort irgendwie so knapp 100 Leute gewesen, die sich das angeguckt haben. Von Magdeburg waren irgendwie so 70 Leute, von Union 60 und so. Also da war ein ganz schön großer Ossi-Mob und alle haben dann quasi auf diesen Umlauf, auf diesem Balkon, auf die Straße rausgeguckt, wo dann Bad Blue Boys angelaufen kam. Ich meine, ich war damals 18 Jahre. Sag mal, als Deutscher ist man ja doch ein bisschen behütet, so was das alles so angeht. Und also der erste Mob, der da angelaufen kam, der die Fahnen mit hatte, Also ich habe wirklich selten so eine fiesen Kunden gesehen. Also du hast den selbst von 50 Metern Entfernung einfach aus dem Gesicht angesehen. Wenn jetzt hier irgendeiner was macht und irgendwie die Fahnen in Gefahr sind, also die machen ganz schlimme Sachen, um die Fahnen zu beschützen halt so, ne? Und das hat mich tatsächlich nachhaltig sehr, sehr beeindruckt. Und ja, dann im Stadion, ich glaube, da waren so ungefähr 1000 oder 800 bis 1000 Fans von Dynamo Zagreb gewesen. Und die haben halt einen ziemlich geisteskranken Auftritt hingelegt. Und das war damals für uns so, ja, so sollte ein Auswärtsblock funktionieren. Also das war wirklich sehr, sehr, sehr imposant gewesen. Und daher kommt vielleicht auch so ein bisschen mit die Faszination oder das Interesse für diese Region.
Bist du auch Balkan fasziniert?
Absolut. Also es war... Das war damals tatsächlich, als ich meine erste Reise ohne Eltern gemacht hatte, mit ja, so 17, ging die tatsächlich mit einem Kumpel nach, mit einem Interrail-Ticket damals noch immer durch Jugoslawien durch. So. Ich war gerade, also es war so nach meiner ersten Saison, wo ich auch auswärts gefahren bin, wo dieses Feuer so richtig krass entfacht war bei mir. War es einfach klar oder es hatte sich dann selbst zu mir komischen Jugendlichen da durchgesprochen, dass irgendwie Belgrader Vereine krass sind, Hajduk Split ist krass, Sarajevo gab es ja damals schon die Freundschaft zwischen Dynamo und Sarajevo, da wollte ich auch unbedingt mal hin, also ich habe es dann da leider nicht zum FKS geschafft bei der Reise, aber es war halt immer klar, dass das irgendwie so einer der Goldstandards in Sachen Stimmung ist. Und zwar, das habe ich dann relativ schnell gemerkt und deswegen fahre ich da auch bis heute sehr, sehr gerne hin, diese Mischung aus, sag ich mal, testosterongeschwängerten, fiesen, leicht mafiösen Kunden, die du dann ja auch nicht bei jedem Spiel hast, aber zumindest bei den Highlight-Spielen so und die auch da deutlich als solche sichtbar sind, die halt trotzdem übelst leidenschaftlich abgehen, da irgendwie mitgehen. Diese Mischung aus melodischen Gesängen und so einer Brachialität, die finde ich extremst geil so. Und das ist für mich tatsächlich halt auch, also bist du halt, du bist laut, aber du bist trotzdem irgendwie melodisch und gehst ab so. Und dann finde ich halt auch diese ganze Kultur irgendwie faszinierend. Also die Gastfreundschaft, die eben dort entgegenschlägt, dieses so ein bisschen easygoing, dieser bisschen easygoing Lifestyle, der aber im Gegensatz zu manch anderen südeuropäischen Ländern nicht so was, nicht so eine aufgesetzte Styler-Attitüde hat, sondern halt immer schon noch grob schlechtig ostblockig ist. Und das finde ich halt bis heute sehr, sehr faszinierend. Ich fahr da bis heute sehr gerne hin.
Und wenn wir nochmal nach Prag zurückgehen, nicht zu Sparta, sondern zu Slavia. Ich hatte jetzt gesehen, dass ihr ein großes Interview auch ergänzend zu der Tschechien-Vorstellung drin hattet, ne? Wie kam die Idee dazu? Also vermutlich auch, weil ihr euch gewundert habt, dass da jedes Spiel eine Choreo stattfindet, gehe ich mal von aus. Und wie kommt es dann zur Umsetzung?
Ja, also mit der Choreo, das auf jeden Fall. Also es war relativ klar. Also wir wollen immer bei dieser Länderpunkt-Rubrik, es soll eine Vorstellung geben des Landes und so der Fankultur so ein bisschen, die so etwas grober ist. Und dazu wollen wir halt immer noch ein bisschen was Zusätzliches liefern, sei es ein ausführlicherer Spielbericht, so wie bei Tunesien beim ersten Mal. Und beim letzten Mal hatten wir halt schon mit Gate 9 von Omonia, Nicosia, ein Interview drinne. Und so kamen wir da raus darauf, dass das ja in Tschechien oder für Tschechien auch was Gutes wäre und so die bekannteste oder meist rezipierte Fanszene in Europa aus Tschechien ist wohl momentan Slavia, die auf so einem absoluten Top-Niveau sind. Und nun muss man dazu wissen, also Banik Ostrava wäre sicherlich auch sehr interessant gewesen. Plus da ist es halt als Dynamo Dresden-Anhänger doch etwas schwieriger, da gewisse Kontakte zu knüpfen. Also das war zum Beispiel immer so ein Verein, als ich auch angefangen habe, Hoppen zu fahren, wurde ich immer vor Banik Ostrava sehr gewarnt als Dresdner, also dass die dann auch richtig Jagd auf ihn machen würden. Mir ist zum Glück noch nichts passiert, aber man kann sich vorstellen, dass wenn die, sage ich mal, eine gewisse Rivalität zu einem Verein pflegen, dass das dann auch durchaus körperlich ausgetragen wird. Und ja, so sind wir auf Slavia gekommen.
Also der Kontakt ließ sich dann tatsächlich relativ einfach herstellen. Das basiert einfach auf der Grundlage, dass mein Verein Dynamo Dresden gegen Slavia schon zweimal ein Testspiel ausgeführt hat. Und bei dem ersten Mal war das für die Fanszene von Dynamo oder für jeden Dynamo-Fan tatsächlich so eine Art, ja, schon ein kleines Highlight, weil es hat sich so ein bisschen angefühlt, so muss eine internationale Auswärtsfahrt sein. Das ist ja Dynamo Dresden seit den 90er Jahren vergönnt geblieben. Und dementsprechend waren sehr viele Leute nach Prag gefahren. Und als das dann zwei Jahre später wiederholt wurde, hat unser Verein das irgendwie so ein bisschen, naja, ich sag mal, eher lasch sind die das angegangen und da gab es dann irgendwie Ticketprobleme. Und Slavia hat dann irgendwie gesagt, so, naja, ihr habt euch nicht rechtzeitig gemeldet, ihr bekommt halt nur die normalen 1200 Karten. Und ja, da war dann natürlich die Begeisterung nicht sehr groß in Dresden. Und daraufhin hat die Fanszene von Dynamo einen Kontakt zu Slavia, zu der Fanszene von Slavia hergestellt. Und da gab es dann nochmal ein paar Extrakarten, sodass dann letztendlich, ich glaube, so knapp 3500 Dresdner dort gewesen waren. Und daher gab es zumindest eine Verbindung und die Verbindung haben wir dann einfach genutzt. Und ja, eine recht lockere Anfrage, so einfach frei nach dem Motto, ey, habt ihr Bock drauf, ein Interview mit uns zu machen? Dann kam irgendwie erstmal 2-3 Tage keine Antwort und wir dachten schon so, ja scheiße, das verläuft irgendwie im Sande. Und dann kam aber doch eine sehr eindeutige und klare, ja, kein Problem, können wir machen, haben wir Bock drauf. Da waren wir tatsächlich auch ein bisschen überrascht, dass es dann so einfach ging. Und ja, dann macht man sich halt einen Termin aus. Ich sag mal, von Dresden nach Prag ist es jetzt natürlich keine Weltreise. Da macht man so eine Art kleines Vorgespräch. Man checkt halt erstmal ab, ob das alles passt und ob es da vielleicht irgendwelche Themenbereiche gibt, die man nicht ansprechen sollte. Ich meine, das ist natürlich immer eine sehr, sehr große, ja, ein Vertrauensvorschuss, der uns da entgegengebracht wird bei solchen Interviews. Auf Grundlage dessen haben wir uns dann halt ein paar Fragen ausgedacht und einen Termin ausgemacht, sind dann nach Prag gefahren, hatten eine sehr, sehr, sehr geile Interview-Location gehabt. Das war ein Pivovar, also ein Bierbrauhaus so. Und haben dort zwei Leute von der Fanszene von Slavia getroffen und es hat sich ein sehr, sehr angenehmes und interessantes Gespräch entwickelt.
Die waren auch krass, also es war genau das, also ich hatte mit vielem gerechnet, war ja natürlich auch diese Choreodichte und auch so dieser Stil, wenn ich jetzt von draußen gucke, lässt das schon immer auf so eine sehr junge Fanszene irgendwie drauf hindeuten so und auf einmal kommt da einer, der ich glaube, fast 50 war.
Und also so zwischen 40 und 50
war. Ja, genau. Ja. Ja, und dir da Geschichten aus den 90ern, wie da irgendwie Kaiserslautern und Bologna da am UEFA Cup eingeritten ist und wie sehr ihn das geprägt hat. Und der andere war auch über 30. Und das fand ich dann doch, das hat mich dann doch sehr überrascht, dass die Fanszene in ihren Strukturen oder auch die Führungsleute, die dann bei so einem Interview natürlich irgendwie für die Kurve auch sprechen oder für die Tribuna Sefer sprechen, dass das einfach ältere, erfahrene Leute mit Weitblick sind und es da auch durchaus generationale Differenzen sicherlich auch gibt zwischen Älteren und Jüngeren.
Ich finde das immer ein geiles Gefühl, wenn so man zu einem Interview fährt und die Erwartungen übertroffen werden von einem Interviewer. Habt ihr das auch in England bei den Crystal Palace Leuten? Das hat sich für mich auch so, das war beim Lesen, haben sich die Erwartungen übertroffen. Ey.
Das ging mir auch so. Also es war auch da hätte ich...
Welche Ausgabe war das? 50?
Das war die 49.
49, okay.
49, ja. Genau. Das war wirklich krass, weil ich dachte... Also man fährt da hin und klar, Crystal Palace gab ja auch ein, zwei Medienberichte, sage ich mal, darüber, weil es ja in England doch sehr, sehr ungewöhnlich ist, dass da überhaupt eine Ultragruppe gibt. Und ja, wir dachten, da stehen jetzt so mit 20er, die irgendwie Dale Carvese in möglichst schlecht singen. Und das ist, also zum Teil tritt das ja in England immer mal wieder ein, aber... Da kamen dann auch drei absolut gestandene Herren über 30 an, die wirklich viel interessantes Zeug zu erzählen hatten und ich fand vor allem krass, mit was für Widerständen die zu rechnen oder mit was für Widerständen die zurechtkommen mussten und wie wenig das am Anfang waren und wie langsam aber stetig die gewachsen sind. Und jetzt gab es da auch einen Generationswechsel, also die, mit denen wir das Interview tatsächlich geführt haben, so, die sind jetzt nicht mehr so aktiv, die ziehen sich jetzt so peu à peu zurück. Und das waren einfach Kunden, die auch extrem gebildet waren und viele Sachen dann auch so einschätzen können. Also auf einmal ist man da bei der Französischen Revolution und warum in Frankreich die etwas widerspenstigeren Leute wohnen so. Also wo man irgendwie auch so einen großen gesellschaftlich-geschichtlichen Kontext da irgendwie bei den Leuten bemerkt. Und da war ich wirklich sehr begeistert davon. Und das hat mich dann auch echt nochmal so 2-3 Wochen getragen, diese gute Erfahrung.
Wie wichtig ist euch das Layout des Heftes?
Es macht sicherlich die Hälfte des Hefts irgendwie aus und ist im Endeffekt für die, also ich finde, ein guter Text, den kannst du auch auf Schwarz-Weiß-Copyshop irgendwie bringen. Wenn er dann aber noch in so ein liebevolles Layout eingebettet ist, wo dann vielleicht auch noch Zeichnungen oder irgendwelche thematischen, irgendwelche grafischen Elemente, die zum Thema passen, irgendwie mit drin sind, dann hast du da einfach nochmal eine ganz andere Wertigkeit, eine ganz andere Qualität und das wertet ein Heft auf jeden Fall massiv aus. Ich glaube auch, dass das Layout ist so die Arbeit, ich traue mich da schon immer gar nicht nachzufragen, wie lange er denn jetzt wirklich dafür gebraucht hat, so. Aber ich glaube, das nimmt so mit am meisten an Arbeit ein oder weg. Das kann ich aber gar nicht beurteilen, weil ich mit Layout nichts zu tun habe. So. Ich will bloß sagen, also Richard ist ein absoluter Meister und Künstler, was dieses Layout angeht, und das sage ich jetzt nicht nur, weil es irgendwie das Heft ist, wofür ich schreibe und was mir am Herzen liegt, sondern das sieht einfach Bombe aus so. Und ich denke, dass wir das auch so ein bisschen als Eigenanspruch haben, dass jedes Heft so ein kleines Kunstwerk für sich darstellen soll und auch eine gewisse Einzigartigkeit repräsentieren soll. Es gibt ja bei vielen ist ja, oder oft im Medienbetrieb, gerade bei so Printmagazinen, ist ja wichtig, wie zum Beispiel beim Spiegel, da gibt es ein vorgegebenes Layout, so, wo man dann die Sachen reinpackt und alles sieht irgendwie immer recht ähnlich aus. So. Und bei uns ist halt echt jedes Heft sehr anders gestaltet, rein optisch. Und das ist schon, ich finde, das macht mindestens die Hälfte von dem Heft auch so ein bisschen aus. Einfach auch, dass man gerne drinne blättert, so.
Wenn die neue Ausgabe jetzt erscheint, wie ist das denn bei euch? Macht ihr dann erstmal ein bisschen Pause? Überlegt ihr euch dann, was ins Neue kommt? Steht schon eine grobe Idee für das neue Heft? Wie läuft sowas im Hintergrund ab?
Das kommt von Ausgabe zu Ausgabe, ist das, glaube ich, verschieden und hängt auch ein bisschen mit der eigenen, ja, beruflichen oder Lebenssituation in dem Moment irgendwie zusammen. Wir haben ja an sich immer schon eine gewisse Pause als Schreiber, dadurch, dass das Layout natürlich irgendwie immer noch einen gewissen Nachlauf braucht, bis es erstellt ist. Und da hatten wir jetzt schon so 1-2 Monate im Grunde genommen, wo die ganzen Texte irgendwie zusammen waren und dann eigentlich das Layout oder das Heft erstmal so richtig gelayoutet wurde. Es ist dann immer so, dass man natürlich da auch noch gedanklich bei dem Heft, was noch erscheint, aber was eigentlich schon abgeschlossen ist, ist. Und bei dem, wie man das, ja, weiß ich nicht, vermarktet oder irgendwie, was man damit macht, so. Eigentlich sind wir jetzt gerade so ein bisschen drauf und dran, dass es eigentlich nahtlos weitergehen kann, einfach weil es gerade wirklich sehr viel Spaß macht. Also wir tatsächlich auch mit den Themen, also uns gehen jetzt nicht die Themen aus und auch die Begeisterung bei den Leuten ist auf jeden Fall, oder bei uns als Redaktion ist auf jeden Fall da.
Ja, also ich kann tatsächlich sagen, dass ich gestern schon angefangen habe, die ersten Texte für die nächste Ausgabe zu schreiben. Ich würde sagen, jetzt bei der Ausgabe 50 davor, da war es ein bisschen anders. Ne? Da hatten wir dann doch eine kleine Leerlaufzeit dazwischen drin gehabt. Da haben wir es tatsächlich so gemacht, dass wir uns als Redaktion, also kann man ja, glaube ich, sagen, wir stehen ja alle in Impressum mit drin, zu viert mal getroffen haben und da quasi in Präsenz die kommende Ausgabe bequatscht haben, was wollen wir da so reinpacken und die ersten Ideen gesammelt haben und so. Und das haben wir jetzt aber diesmal noch gar nicht gemacht. Das haben wir tatsächlich alles irgendwie online gemacht bisher. Und
Aber so, also ein Präsenztreffen pro Heft ist eigentlich immer, würde ich sagen, wichtig, weil du einfach in Präsenz auch einen ganz anderen Flow entwickelst und irgendwie viel mehr brainstormen kannst und irgendwie, es ist schon immer ganz gut, noch die restliche Biomasse der Redaktion da vor ihm sitzen zu haben und das nicht nur über Bildschirme laufen zu lassen.
Ja, und es macht ja auch Spaß, sich einfach live zu treffen,
ja, es ist
und auch mal zusammen ein Bier zu trinken und halt einfach dumm zu quatschen.
Glaubt ihr dann, das BFU, es gab ja mal so die Kritik, würde ich sagen, dass es nicht mehr so häufig erschienen ist. Glaubt ihr, das kriegt ihr wieder auf die Kette, dass wir da eine Regelmäßigkeit reinbekommen?
Also ich persönlich habe mal so angepeilt, zweimal im Jahr. Wäre cool, wenn wir das etablieren können, aber es kommt natürlich halt wirklich immer drauf, also das ist auch wirklich ein Liebhaberprojekt und es ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt unendlich viel Geld mit verdienen und nicht noch nebenher so arbeiten müssten, so, und da ist halt immer so ein bisschen woran es hakt. Ich denke, wir haben uns jetzt als Redaktion insofern gefunden, dass wir alle Bock haben, dass wir auch alle selbstständig da Sachen einbringen, dass wir auch eine gewisse Disziplin an den Tag legen, also Texte, die wir angekündigt und versprochen haben, auch wirklich dann zeitnah zu liefern. Das sind ja immer alles so Sachen, die müssen sich erst finden. An sich ist es natürlich halt so, dass ich bei dieser Kritik man da immer auch sagen musste, wie gesagt, wir hatten diesen großen Umbruch, wir mussten uns selber erst finden. Und dann ist auch, sage ich mal, wie früher so ein 4-mal pro Jahr erscheinen, glaube ich, gar nicht mehr so. Also es ist ein bisschen aus der Zeit gefallen.
Ich glaube, es gibt nicht mehr die Notwendigkeit,
genau.
Auch wenn es sich doof anhört.
Ja. Also du hast eben diese Tagesaktualität, die kriegst du heute anderswoher so. Und auch schneller und wir sind jetzt auch, wir sind auch nicht so ein Heft, die Stichwort Tagesaktualität, die jetzt da irgendwie immer, es gibt in Szene X oder Y gibt es jetzt irgendwie Stress und wir wissen, wir spekulieren mal, was da irgendwie, oder wir holen dann Statements ein von allen möglichen Parteien und die greifen sich dann gegenseitig im BFU an. So, das ist ja einfach nicht so. Und von daher ist so eine Tagesaktualität vielleicht auch gar nicht so entscheidend.
Also ich würde sagen, ob wir das irgendwie nochmal hinkriegen, dass es schneller oder regelmäßiger erscheint. Ich habe da gar nicht so sehr den Anspruch dahin, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß noch, unser Layouter, der Richard, der hat mal den Ausspruch gebracht, wenn es kommt, dann kommt's. Wenn es da ist, ist es da. Ich glaube, das hatten wir uns doch eigentlich so auf die Fahne geschrieben.
Genau.
Das war so unsere Maxime. Ja. Und ja, man muss dazu halt auch sagen, es ist natürlich auch so ein bisschen, du musst ja auch Inhalte bringen, die halt irgendwie den Leser interessieren und catchen. Und wie gesagt, gerade durch die Rückmeldungen, die wir so erhalten, es gibt halt einfach so ein paar Sachen, gerade so Spielberichte oder sowas. Also es gibt ein paar Freaks und Nerds, die interessiert das übelst, was da irgendwie, keine Ahnung, in der Serie C in Italien abgeht. Oder wie war das letzte Aufeinandertreffen von FK Semmun und OFK Belgrad oder irgendwas so.
Die Mehrheit hat von den Vereinen aber noch nichts gehört. Also muss man.
Ja, sag mal, man muss ja dazu auch sagen, das war irgendwie vor 10, 15 Jahren war das alles ziemlich cool gewesen. Und in der Zwischenzeit hat ja aber in Deutschland in der gesamten Fanszene eine krasse Entwicklung stattgefunden. Wenn ich mir jetzt die Fotos angucke, wo Bielefeld in Düsseldorf gespielt hat, die haben da im Oberrang irgendeine geisteskranke Konstruktion mit irgendwelchen Umlenkrollen und Stöcken. Ich weiß nicht, da musst du 5 Jahre lang Maschinenbau studiert haben, um irgendwie sowas hinzukriegen. Ne? Wer sowas macht, wem willst du da irgendwie erzählen? Ja, da sind auf irgendeinem scheiß Feld irgendwo in Serbien oder so irgendwelche Ultras, die sich dort gegenseitig besingen, das interessiert doch in Deutschland gefühlt gar niemanden mehr. Man ist
ja, ich glaube so, dass sich das Interesse so ein bisschen verlagert hat, dadurch, dass Deutschland so gut geworden ist. Ne? Also als man selbst angefangen hat, hat man irgendwie zum Balkan geguckt, nach Italien geguckt, aber ich glaube, Leute, die jetzt so 18, 19 sind, die gucken halt auf Deutschland dann irgendwie gucken, dass sie nach, keine Ahnung, nach Aalen kommen oder so. Irgendwas, keine Ahnung. Man kann ja überall hinfahren am Wochenende und da ist was los. Das ist ja wirklich krass.
Da will ich nochmal auch was dazu sagen, gerade wo jetzt die Zeiten, und wir haben ja auch einen Text da in der aktuellen Ausgabe drin, jetzt wo der Gegenwind wieder ein bisschen stärker werden von Polizei und Politik. Und man doch deutlich merkt jetzt auch gerade am letzten Wochenende mit der Sache dann in Bremen oder bei Gladbach so, man merkt, dass so richtig, also es werden Mittel und Wege versucht, um die Ultras wieder ein bisschen kleiner zu machen, wieder ein bisschen kleiner zu halten. Und wir sollten halt wirklich diese Zeit gerade echt genießen, so wie es gerade läuft. Und es ist einfach fast schon ein bisschen paradiesische Zustände, dass egal, wo man irgendwie hinfährt, man da auf einen Mob trifft. Wir haben ja jetzt, also gerade bei dieser kleine kurvengroße Wirkung Rubrik, sammeln wir dann auch immer so ein bisschen, wo gibt's was, wo ist was los. Gefühlt kommen da alle zwei Wochen irgendwie, kann man da 10, 15 neue Fanszenen irgendwie dazu packen, weil sich bei irgendwelchen Bezirksligisten irgendwas formiert so. Das hat jetzt alles immer nicht die allerhöchste Ernsthaftigkeit, aber wenn es jetzt in der unterklassig in Italien irgendwo wäre, in der Eccellenza oder so, da wird man das auch noch, da wird man das auch noch ganz anders abfeiern, so. Also das ist einfach der Wahnsinn, was in Deutschland dahingehend mittlerweile passiert ist und was auch Ultras, sage ich mal, für eine Strahlkraft hat, und dass sich eine normale gegengerade Besucher dann auch mittlerweile dafür interessiert, was so in der Fanszene los ist und was uns sich auch drüber freut. Von daher ist das mit den 95%, die es nicht interessiert, also 4 Millionen, die ja potenzielle Kundenstamm wären, vielleicht gar nicht, also jetzt spaßig natürlich jetzt irgendwie nicht, dass die dann alles BFU kaufen, aber so das Grundinteresse an der ganzen Thematik, würde ich schon sagen, ist bei vielen Leuten schon echt vorhanden.
Ja.
Also ich meine, von dem Spiel letzte Woche, Wolfsburg gegen Bremen, also da hat man vom Spiel, obwohl es ein sehr wichtiges direktes Abstiegsduell war, hat man jetzt in der normalen Berichterstattung fast weniger mitbekommen als vor dem Polizeieinsatz gegen die Bremer so. Also das hätte es, also vor 10, 15 Jahren kann ich mich da noch an Beiträge erinnern, da wären das die großen Chaoten gewesen so. Und ist doch eh besser, dass die nicht da sind so. Und da haben sich einfach die Zeiten tatsächlich geändert.
Wann erscheint die neue Ausgabe? Und gibt sie noch am Bahnhof zu kaufen?
Die gibt's noch am Bahnhof zu kaufen. Und sie dürfte jetzt in den nächsten zwei Wochen dürfte sie am Markt erhältlich sein. Genau, also ist ja immer von Szene zu Szene auch so ein bisschen unterschiedlich, aber bei den meisten Fanszenen gibt es die auch am Kurvenstand der jeweiligen Ultra-Gruppen.
Ja, wunderbar. Ich habe keine Fragen mehr. Wenn ihr nichts mehr habt, würde ich mich für die ehrlichen Worte bedanken. War sehr interessant, mal hinter die Kulissen zu blicken bei euch. Dankeschön.
Vielen Dank für die Möglichkeit.
Und genau. Danke dir.